Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So, ich habe das Zeichen bekommen. Wir können anfangen, wir können beginnen. Herzlich willkommen zu unserem Podiumsgespräch im Musikcafé in der Halle 4 der Buchmesse Leipzig. Musiklehrer Darben haben wir das übertitelt. Prekäre Verhältnisse in der musikalischen Bildung? Fragezeichen oder Ausrufezeichen? Meine Gäste neben mir, Dr. Klaus-Dieter Anders, Vorstandsmitglied des Verbandes Deutscher Musikschulen, aber nicht nur das, er ist auch Leiter der Musik- und Kunstschule Leipziger Land, Ottmar Gerster. Und er ist natürlich erster Vorsitzender des Landesverbandes des VDM hier in Sachsen. Neben ihm Dr. Ortwin Nimczyk, ebenfalls in vielen Positionen. Er ist zunächst hier unser Gast als Präsident des Bundesverbandes Musikunterricht, BMU. Der BMU macht schon seit einigen Jahren, betreibt er eine Partnerschaft mit der Messe im Rahmen des Musiklehrertags, dazu später mehr. Und Herr Nimczyk ist weiterhin Professor in Detmold an der Musikhochschule für Musikpädagogik und Musikdidaktik. Mein Name ist Andreas Kolb, ich bin Chefredakteur der Neuen Musikzeitung. Unser Verlag hat hier auch einen Stand im zweiten Jahr in der Halle 4, Stand 212. Und mit der Neuen Musikzeitung will ich beginnen, weil in der Neuen Musikzeitung kommen verschiedene Verbände zu Wort, unter anderem der VDM, unter anderem der BMU seit neuestem, was uns sehr freut, und auch Verdi. Da muss ich unseren dritten fehlenden Gast entschuldigen. Stefan Gretsch ist von der Grippewelle erwischt worden. Er hätte hier ein bisschen den Diabolus machen sollen. Verdi hat nämlich, also Vereinigte Dienstleistungsgesellschaft, hat eine Fachgruppe Musik, und die machen immer mal wieder Umfragen, wie steht es denn eigentlich mit der beruflichen und finanziellen, ökonomischen Situation unserer Mitglieder. Diese Umfrage ist in der aktuellen Neuen Musikzeitung abgedruckt, und sie hat wie immer in den letzten, seit etwa 4-Jahres-Rhythmus wird die gemacht, hat auch in diesem Jahr wieder die Tendenz, es gibt immer weniger Festanstellungen bei Musikschullehrern, und auch die finanziellen, die Einkommenssituation ist prekär zu nennen. Prekär bedeutet so zwischen 12.000 und 15.000 Euro Bruttoeinkommen pro Jahr. Das nehmen wir mal als Startpunkt. Ich bin jetzt kein guter Stellvertreter für Herrn Gretsch, aber die Zahlen kann man zitieren, und die sprechen für sich. Jetzt möchte ich meine Gäste zunächst mal fragen, prekär und musikalische Bildung, ist das für Sie eine Polemik oder in irgendeiner Form eine zutreffende Beschreibung? Herr Anders, beginnen Sie vielleicht.
Also ich denke schon, dass das irgendwo zusammenpasst, und es ist die richtige Beschreibung. Ob es mit jeder Zahl einfach so einfach ist, das glaube ich nicht. Aber vom Trend her haben wir in Deutschland schon erlebt, dass in großen Maßstäben feste Arbeitsplätze, also mit einer festen hauptamtlichen Bezahlung, in den letzten Jahren abgebaut worden sind. Und damit ist aber nicht die Leistung weggefallen, denn die Nachfrage nach musikalischer Bildung für Kinder, für Jugendliche, für erwachsene Senioren ist riesig, diese Nachfrage. Und die Musikschulen haben teilweise Wartelisten auch, aber sie haben eben keine neuen und insbesondere keine jungen Leute eingestellt. Und das ist eine prekäre Situation. Ob sich das in jedem Einkommen so runterrechnet, ob das immer eine prekäre Situation ist, da glaube ich, gibt es noch ganz viele andere Gründe, die leider auch jetzt in der Untersuchung bei Verdi nicht so deutlich wären. Ich glaube, da muss man im Einzelfall sehr stark reingucken. Aber, um es nochmal zu sagen, ich denke schon, es ist prekär, wenn man über viele Jahre oder über sein ganzes Leben lang keine sicheren Einkünfte hat, wenn man prinzipiell während Ferienzeiten kein Einkommen hat, wenn es während Krankheit etc. keine Möglichkeiten gibt, einen Ausgleich zu finden. Das halte ich schon alles für prekär, und da sollten wir unbedingt was tun.
Herr Nimczyk, prekär und musikalische Bildung, eine Polemik oder auch im allgemeinbildenden Schulbereich eine zutreffende Beschreibung?
Ja, ich unterstütze Herrn Anders in seiner Positionierung ganz ausdrücklich. Das tut auch der ganze BMU. Wir sind ja Partnerverbände und wir reden über diese Situation und unterstützen uns wechselseitig. Jetzt ist aber, und darauf zielt Ihre Frage, ja, Herr Kolb, eine Differenzierung notwendig. Wir haben diese Überschrift Musiklehrer darben. Und hier müssen wir diese Entscheidung machen, die Sie ja angesprochen haben. Wir reden auf der einen Seite über Musiklehrer in den allgemeinbildenden Schulformen, von der Grundschule bis zur gymnasialen Oberstufe, und auf der anderen Seite über Instrumental- und Vokalpädagogen, die an den kommunalen Musikschulen gegebenenfalls freiberuflich, eigenständig, privat und so weiter tätig sind. Und da muss man jetzt eine Differenz festmachen, die uns einerseits, wenn ich jetzt aus der BMU-Perspektive blicke, natürlich erfreut. Auf der anderen Seite, wenn ich in die Richtung VDM blicke, natürlich mit größter Sorge, weil wir zwei Systeme haben, die eigentlich zusammen gedacht werden müssen, aber aufgrund von systemischen Konstellationen, die natürlich auch historische Traditionen haben, so sind, wie sie sind. Und daran müssen wir arbeiten. Ich will die Differenz jetzt bezogen auf die Musiklehrer der allgemeinbildenden Schulen ganz kurz beschreiben. Da ist es jetzt nicht das Überangebot, sondern genau die fehlenden Musiklehrer, die das Problem darstellen. Wir haben zu wenig, die Schulmusik studieren und in den Beruf des Musiklehrers an den allgemeinbildenden Schulen gehen. Alle, die das studieren würden, ich bin jetzt natürlich nicht der Repräsentant aller Landesfinanzminister, aber kann mit gutem Gewissen sagen, würden eine optimale finanzielle Karriere machen und hätten ihr Auskommen. Sie wissen, auch da sind die Schulformen differenziert bezahlt, was wir auch als Problem ansehen. Wir gehen ja immer davon aus, je höher, in Anführungsstriche gesetzt, die jeweilige Schulform angesiedelt ist, umso mehr müssten auch Lehrer verdienen. Dabei nehmen wir eigentlich nicht zur Kenntnis, dass gerade, nehmen jetzt mal die Grundschule raus, die ganz, ganz wichtige musikpädagogische Arbeit getan wird. Und warum soll die weniger honoriert werden als an einem Gymnasium?
Kleiner Zwischenruf, ja. Weil da ja diese Woche eine Meldung kam, das Kultusministerium in Sachsen hat tatsächlich die Bezüge für Lehrer angeglichen. Im Detail habe ich die Zahl nicht, aber ein Grundschullehrer soll in Zukunft so viel verdienen wie ein Gymnasiallehrer, A13, E13, was das genau heißt, wissen Sie mehr. Das finde ich einen sehr positiven Schritt.
Ja, würde ich zunächst mal unterstützen. Wir haben natürlich eine Geschichte, ich will jetzt nicht über Beamtenrecht und Besoldungsstufen und so weiter hier referieren. Das wird wahrscheinlich langweilen. Aber das sind natürlich die Ursachen, die da für diese Differenzierung genannt werden müssen. Und wenn die durchbrochen werden, dann kann ich mir das nur als positive Perspektive vorstellen. Denn jetzt komme ich wieder zurück auf den sogenannten Musiklehrermangel an den allgemeinbildenden Schulen. Der ist gerade an den Grundschulen am allergrößten. Und möglicherweise wird eine Veränderung der Besoldung da auch einen positiven Trend auslösen.
Herr Anders will gleich direkt was dazu sagen.
Naja, das, was Verdi untersucht hat, das ist ja in Bezug auf Musikschulen, das sind ja nur die freien Mitarbeiter, die Honorarverhältnisse. Also wenn wir jetzt hier nochmal ins Gespräch kommen, die Einkommensgruppe 13, also wie gesagt, wir wollen keine Tarifgeschichte heute machen, aber Sie müssen sich das ganz konkret vorstellen, ein hochschulstudierter Musiker in der Vergütungsgruppe 9b wird im Laufe seines Lebens, wenn mit seinem Kollegen, der an der Grundschule arbeitet in Sachsen, etwa 500.000 Euro weniger verdienen. Trotz seines Hochschulabschlusses, weil er Monat für Monat 1.000 Euro weniger bekommt, als wenn er in der Grundschule wäre. Und das ist zum Beispiel gerade ein Riesenproblem. Das ist, dass der Quereinsteiger, dass sie jede Menge Kollegen von der Musikschule weggehen. weil sie als Quereinsteiger im normalen Schuldienst deutlich mehr Geld verdienen als an der Musikschule. Und das kann ich ehrlich gesagt niemandem verdenken.
Und wo liegt jetzt die Schuld? Etwa an der Ausbildung? Werden zu viele? Hier werden zu wenige ausgebildet und da zu viele?
Nee, ich glaube, das ist kein Ausbildungsproblem, sondern ich glaube, da sind wir nun auf einer ganz anderen Ebene. Das hat was mit Anerkennung von musischer Bildung auch in unserem Land zu tun. Wir denken eben, dass das ein ganz wichtiger Teil ist und sind entsetzt, wenn wir überhaupt Diskussionen führen, ob Musik aus Stundentafeln verschwindet. Und da ist Musikschule eben, in Sachsen ist Musikschule zum Beispiel durch Kulturraum Pflichtangebot. Aber das heißt eben nicht, dass es auch pflichtig bezahlt werden muss, sondern dass es einfach da ist. Und da können wir einfach noch was tun. Und das ist quer durch die Bundesrepublik hindurch so.
Die Verdi-Umfrage unter Musikschullehrern hat auch ergeben, dass im Prinzip die Festanstellungen von Musikschullehrern, also Instrumentallehrern, hauptsächlich rückläufig ist. In Sachsen ist das scheinbar nicht so. Oder zumindest im Land Leipzig.
Ich würde jetzt sagen, in beiden. Also das ist auch ein Trend. Wir haben über 25 Jahre einen Trend, dass wir weniger hatten. Wir haben eine relativ gute Statistik und haben das gesehen. Und wir haben jetzt seit 2 Jahren den umgedrehten Trend. Also wir haben gerade fürs letzte Jahr geguckt. Jetzt klingt das nicht viel, 20 neue Vollzeitstellen, was in Wirklichkeit 40 Teilzeitstellen wahrscheinlich sein werden. Aber der Trend ist absolut gestoppt. Denn den meisten ist klar geworden, dass wir außerhalb der beiden Städte, Dresden und Leipzig, wo auch Musikhochschulen angesiedelt sind, also im Vogtland in Sachsen, in der Oberlausitz, dass wir dort überhaupt keine Lehrer mehr finden, wenn es nicht einigermaßen adäquate Angebote gibt. Und deswegen bin ich gerade ganz optimistisch.
Jetzt habe ich Sie ja beide hier sitzen zum Glück. Und im Prinzip ist das ja die Kooperation, wie sie sein müsste, zwischen allgemeinbildender Schule und Musikschule. Eine Ganztagsschule geht für mich eigentlich von 8 Uhr bis 16 Uhr. Warum können beide Systeme nicht gut miteinander zusammenarbeiten, Herr Nimczyk?
Naja, das ist ja jetzt erstmal eine Unterstellung, dass beide Systeme nicht gut zusammenarbeiten können. Ich würde jetzt mal bei den sozusagen Best-Practice-Beispielen anfangen. Also gerne. Beide Systeme können gut zusammenarbeiten. Und zwar, ich nenne jetzt einmal die Basis dieser Zusammenarbeit, die eigentlich die Zusammenführung zwischen einer allgemeinen musikalischen Bildung und einer, ich nenne es, fachpraktischen musikalischen Bildung ist. Also ich kann auch sagen, das Nachdenken, das gezielte Hören, das Reflektieren, das Interpretieren von Musik und das Musizieren selbst. Diese Verbindung ist eigentlich der Humus, auf dem die Verbindung zwischen allgemeinbildender Schule und Musikschule, ich verkürze das jetzt mal, wachsen könnte. Und wir haben für beide Bereiche zunächst einmal aufgrund einer, so hoffe ich, soliden Ausbildung hervorragende Fachfrauen und Fachmänner. Und wenn die jetzt zusammenkommen, und zwar auf einem angenähert gleichen Status, das heißt jetzt für mich, wir müssen jetzt nicht immer über dieses Geld da reden, eine Festanstellung an einer kommunalen Musikschule und eine Festanstellung, wie auch immer sie geartet ist, an einer allgemeinbildenden Schule, dann ist das strukturell zunächst mal ein ganz, ganz positiver Aspekt, der Zusammenarbeit ermöglicht. Jeder weiß, ich bin für mein System verantwortlich, wir sind Fachleute, wir können gemeinsam etwas machen. Und das funktioniert auch. Aber wenn ich jetzt mit einer großen Menge von Honorarkräften, die auch permanent wechseln oder relativ schnell wechseln, arbeiten muss, dann ist das für ein System wie allgemeinbildende Schule ein ganz, ganz großes Problem. Für die Menschen, die das dann machen sollen, natürlich auch. Und dann funktioniert auch die Zusammenarbeit weniger gut. Kann auch gut funktionieren, aber sie ist eben viel schwieriger. Und wenn das jetzt schon die Basis wäre, dann kommen wir auch dahin und können sagen, wir artikulieren, wir phasieren den Ganztag unter pädagogischen, jetzt in unserem Sinne musikpädagogischen Kriterien. Und dann kommt eigentlich etwas raus, was Schule auszeichnet, darüber hinaus, dass es eine Addition von einzelnen Unterrichtsfächern ist. Denn dann spielt musikalische Bildung wirklich eine fundierende, zentrale Rolle. Dann können wir etwas gemeinsam machen und dann tun wir eigentlich genau das, was wir notwendigerweise unseren Schülerinnen und Schülern gegenüber tun müssen. Denn wir haben ja nicht die Schüler, die einerseits in die allgemeinbildende Schule gehen und dann in die Musikschule, das sind keine unterschiedlichen Menschen. Das sind genau die gleichen Menschen und die müssen wir von zwei Seiten bedienen. Und jetzt sind wir eigentlich bei einer Vision, die der VDM und der BMU gemeinsam vorantreiben möchten. Und da haben wir auch die ein und anderen Erfolge, nämlich ein gemeinsames Haus musikalischer Bildung zu schaffen, das sozusagen keine Trennwände hat. Das ist jetzt eine Idealkonstruktion, sondern da kann man sich frei bewegen. Ich kann von einem Bereich in den anderen gehen. Da gibt es aber Unterschiede. Ich will sie jetzt nur noch mal strukturell vorschreiben. Wir haben auf der einen Seite die allgemeinbildende Schule. Das ist eine Pflichtschule. Da muss man hin, wenn man ein bestimmtes Alter hat und ein anderes Alter noch nicht erreicht hat. In die Musikschule muss ich nicht. Da gehe ich freiwillig hin. Und wenn das zusammengeführt wird, dann hat musikalische Bildung eine ganz andere Chance.
Herr Anders, wie stellen Sie sich dieses Haus vor?
Ach, ganz wunderbar.
Dieses Gemeinsame.
Ich erlebe das ja an vielen Stellen schon. Der Landkreis Leipzig, wir haben vorhin gesagt, früher gehörte ja die Messe auch mit zum Landkreis Leipzig, bevor die Stadt Leipzig sie uns dann eingemeindet hat. Wenn Sie in einem ländlichen Territorium zu Hause sind, dann erlebt man diese Trennung sowieso nicht so stark. Weil Sie haben vor Ort immer die Leute, die gemeinsam arbeiten müssen. Sie haben vor Ort meistens den Kantor, Sie haben den Musiklehrer, Sie haben Musikschule und Sie haben Engagement von Leuten, die Spaß haben, dieses Haus mitzugestalten. Und dort so zu tun, als ob wir das 3 oder 4 Mal in der Woche nebeneinander machen können, das funktioniert nicht. Und wir sind aber, und jetzt sage ich wieder strukturell, sehr froh, dass VDM und BMU sich da sehr einig sind, dass wir das gemeinsam gestalten wollen, weil das hat zum Beispiel auch, findet seinen Niederschlag auf den Kongressen, die wir haben, mit unseren Kollegen, wo wir eben gerade gegenseitig einladen und sagen, guckt euch doch mal erfolgreiche Modelle an, ob das jetzt eine gemeinsame Big Band ist, ob das ein Klassenmusizieren ist, ob das ein Musikalisierungsprogramm ist. Aber was Professor Nimczyk eben sagte, wir brauchen von Seiten der Musikschulen dafür mehr Verlässlichkeit. Und wenn wir da mit einem Honorarlehrer kommen, der einen Vertrag hat, der alle 4 Wochen kündbar ist, dann ist das eben nicht das, was allgemeinbildende Schule von uns erwartet. Und das ist einfach ein Problem.
Wenn ich mir jetzt die typische Finanzierung, Mischfinanzierung einer kommunalen Musikschule ansehe, dann ist das hauptsächlich kommunal. Das Land gibt meistens noch was dazu. Warum gibt eigentlich der Bund nichts dazu? Wäre das eine Lösung?
Das wäre sicherlich eine Lösung, aber das ist ja derzeit durch Kooperationsverbot nicht möglich. Und da, wo er derzeit was gibt, also zum Beispiel in dem Bundesprogramm Bündnisse für Bildung, da ist es relativ kompliziert. Also dort ist das mal möglich. Und der VDM ist ja auch einer der Projektträger bei Bündnisse für Bildung. Aber dort ist ja genau wieder die komische Vorgabe, dass wir alle Stunden nur um Honorar abwickeln dürfen. Wir dürfen gar niemanden einstellen für so ein Riesenprojekt, sondern es geht nur mit freien Mitarbeitern und das ist einfach problematisch.
Da sind wir bei dem Thema, dass Projektförderung oft auch prekäre Situationen zur Folge hat, weil wenn ich meinen Beruf auf sowas ausrichte, was wieder aufhört, dann muss ich wieder neu akquirieren. Nochmal zum Thema das gemeinsame Haus, wie kann man das gestalten? Schulbildung ist Ländersache, Musikschule ist hauptsächlich kommunale Angelegenheit. In Baden-Württemberg wurde jetzt ganz neu eingeführt eine Koordinierungsstelle Gesamtschule, die die Aufgabe hat, Bildungsträger außerhalb der Schule mit der Schule in Harmonie zu bringen sozusagen. Da ist jetzt die Frage, wie kann man sich das vorstellen, wie wünscht man sich sowas? Wer soll denn das machen? Will man das an ein Ministerium abgeben oder soll das nicht lieber jeder einzelne Rektor selber steuern können? Und das andere ist ja auch, soll das von einem Ministerium aus gelenkt werden? zunächst mal die erste Frage.
Also ein Stück Lenkung, glaube ich, wäre sehr schön, was Standards betrifft. Wer darf überhaupt mitmachen, wenn das Ganztagsschule heißt?
Das wäre der zweite Teil.
Das wäre aber schon
Konkurrenten als Musikschule.
Ach, Frage der Konkurrenz. Wenn es tolle Angebote gibt für Kinder und die haben eine richtige Ganztagsschule und da passiert was, dann bin ich erstmal der Letzte, der über Konkurrenz redet. Wir haben aber eher eine Situation, dass es tatsächlich so ist, dass es den Schulleitern überlassen ist, wie sie ihre Schule gestalten. Finde ich toll, ist unglaublich basisdemokratisch. Schade, wenn jetzt ein Schulleiter eben überhaupt keinen Nerv für Musik hat, dann wird das wahrscheinlich eine unglaubliche Badminton-Grundschule werden, wo die Kinder alle dafür brennen, wie auch immer. Wir hätten gern als Verbände, VDM und auch Sächsischer Musikrat und alle, wir haben gesagt, wenn wir eine gute Ganztagsschule machen wollen, jetzt rede ich zuerst wieder von Sachsen, dann müssten wir aber auch Qualitätsstandards irgendwo mal vereinbaren, wie das aussehen soll. Und das ist aber eben leider nicht die Idee und das finden wir so schade. Weil wenn wir Qualitätsstandards hätten, dann würden wir uns nämlich auch ein Stück gezwungenermaßen gleich an den Tisch setzen, was wir auch sowieso machen, aber eben jede Schule macht es einfach so, wie es vor Ort möglich ist.
Herr Nemczyk, ist das der einzige Weg oder der richtige?
Auf jeden Fall. Also die Qualitätsstandards sind das A und O der Zusammenarbeit. Also Schule ist ein System, das von unserer Gesellschaft getragen wird, finanziert wird und das eine Institution ist, die Ansprüche stellt. Da muss jetzt im positiven Sinne akzentuiert, da muss gelernt werden. Dass das nicht immer einfach ist, weiß ich auch, aber ich meine das jetzt wirklich positiv, nicht im Sinne von Zwangsschule oder so etwas. Und das kann nur durch Qualität geleistet werden und Qualität heißt jetzt in diesem Fall die entsprechende Ausbildung für diese Tätigkeit. Also nicht irgendein Wildfremder, der unter verschiedenen Gegenständen identifizieren kann, ja, das könnte ein Klavier sein, sondern das muss auf höchstem Niveau passieren, wenn es jetzt sich um das Klavier dreht. Und so geht es für alle anderen Sachen auch. Ich will das nochmal ganz konkret machen. Da gibt es natürlich Charlatan von beiden Seiten, also Klassen musizieren, da wird etwas gemacht und ein Musiklehrer, den ich jetzt mal nicht differenziert betrachte, handelt da und meint, er macht Klassen musizieren. Jetzt gibt es Menschen, die dann, also Kinder, die das Instrument lernen wollen und gehen dann in die Musikschule und der Instrumentalpädagoge, die Instrumentalpädagogin sagt, was ist denn da los? Wir müssen ja ganz von vorne an, so geht das nicht. Und das kann ich jetzt genauso gut umgekehrt sehen. Das ist jetzt wirklich eine wechselseitige. Und das darf nicht passieren. Deswegen muss das zusammen sein. Und das ist ist Qualität und die gehört in den Ganztag. Und der muss dann wiederum pädagogisch akzentuiert sein. Also das kann nicht sein, wir machen jetzt 7 Stunden die sogenannten harten Fächer oder die ganz harten Fächer und dann kommt das Vergnügen und wir singen alle und am Ende dann auch noch Klavierunterricht, sondern das muss entsprechend phrasiert sein, das muss entsprechend geordnet sein und muss ein sinnvolles Ganzes ergeben. Und daran krankt leider Ganztagsschule, dass es nicht immer so ist.
Das ist trotzdem schon auch in der Negativbeschreibung ein schönes Bild für dieses Haus, wo sich Musikschule und Schulmusik finden können. Jetzt ist musikalische Bildung ja eine hoheitliche Aufgabe, eine öffentliche Aufgabe, aber die Bildung ist auch ein Markt. Wir sind ja hier auf einer Buchmesse und zwar eine ganz besondere Buchmesse, die nämlich auch sich der Musik widmet seit einigen Jahren, seit über 10 Jahren, soweit ich weiß. Und seit einigen Jahren gibt es immer freitags den Musiklehrertag. Und Herr Nemczyk und der BMU sind schon längere Zeit Partner. An Sie beide die Frage, was bringt der Musiklehrertag? Zunächst an Sie, weil Sie ja schon Erfahrung haben und dann natürlich auch an einen anders. Was wünschen Sie sich vom Musiklehrertag?
Ja, der Musiklehrertag, der ja morgen startet, wird vom BMU mitgestaltet. in dem beispielsweise der BMU-Landesverband Sachsen mit kleinen Vorträgen, Übungen, Musizieraktivitäten dabei ist. Wir werden also Kurse anbieten, die hier im Musikzimmer und drüben im CC-Kongresscenter stattfinden. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass eben durch die Fächerkombination, die ja Musiklehrer an der allgemeinbildenden Schule in der Regel haben, wir hier ganz viele Kolleginnen und Kollegen treffen, die an unseren Stand, der die Nummer A208 trägt, ihre Informationen holen können, und wir unterstützen das, und das ist eigentlich eine tolle Sache. Und wenn wir das jetzt weiter ausdehnen, wie wir es ja heute schon in gewisser Weise prototypisch praktizieren, dann glaube ich, finden wir einen schönen Weg, noch mehr Musik in die Leipziger Buchmesse zu bringen. Ich will einen Aspekt, Eigenwerbung darf man doch hier, oder?
Muss man.
Muss man, ah ja, genau. Musik und Literatur sind natürlich ein Thema, das keinen besseren Ort als eine Buchmesse finden kann. Auch das ist ein Thema, das morgen vorgestellt wird. Und ich glaube, da sind ganz, ganz viele Brücken, die wir einfach ausnutzen sollten.
Herr Anders, Sie haben das Schlusswort.
Ach du Scheiße. Ich schließe mich dem an. Ich bin Ur-Leipziger. Ne? Für mich ist Buchmesse Teil meines Lebens. Ich bin schon immer hier gewesen. Ich kann es einfach nur jedem empfehlen. Wir haben einfach eine andere Situation. Wir können unsere Lehrer nicht einfach freistellen und hierher schicken. Die müssen nämlich Geld verdienen, alle. Die müssen die Stunde wirklich halten. Und das schließt sich der Kreis wieder. Aber ich denke, es ist eine tolle Sache, auch durch die vielen Verlage, die da sind. Und das ist einfach weiter zu empfehlen.
Vielen Dank, Herr Anders vom VDM, Herr Nimczyk vom BMU. Ihnen noch einen schönen Musiklehrertag morgen und eine interessante Messe. Vielen Dank. So, danke. Bevor die nächste Veranstaltung beginnt, noch mein Werbeblock für die Neue Musikzeitung. Wir haben nämlich morgen eine Combo aus Fürth, aus Franken zu Gast, eine Inklusionsband mit behinderten und nicht behinderten Musikern und auch ein Musikschulleiter, der zu dieser Frage Rede und Antwort stehen wird. Morgen um 12.30 Uhr hier an dieser Stelle. Vielen Dank. Jetzt übergebe ich an...
Ja, danke.
Guten Tag, mein Name ist Katharina Hinzpeter, ich bin die Dramaturgin der Dresdner Musikfestspiele. Herzlich willkommen bei dieser Veranstaltung der Dresdner Musikfestspiele. Vielen Dank an unsere zwei Künstlerinnen, Lia Waginski und Karina Stangora. Ganz am Anfang würde ich nur kurz erzählen, was die Dresdner Musikfestspiele sind. Es ist ein internationales, ein der größten Festivals, Klassikfestival Europas, findet schon seit 1978 statt, seit 2009 unter der Leitung von Jan Vogt.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.